Da wurde es das erste Mal aufgeschrieben, das war der Prophet Jesaja. Und dann hat das die Menschen begleitet über viele Jahrhunderte bis zu dem Zeitpunkt, als der eine auftritt, so ein irgendein hergelaufener Wanderprediger, keiner wusste genau, was er ist, irgendein Bauhandwerker war er ja aus Nazareth, da kann ja eh nichts Gutes herkommen. Und dann sagt er plötzlich, diese Zeit ist jetzt gekommen, was hier steht, worauf ihr schon lange gewartet habt, jetzt ist die Zeit da. Und manche waren begeistert davon und andere waren skeptisch und andere waren auch feindselig. Lukas berichtet in seinem Evangelium von dieser Situation, dass Jesus in der Synagoge in Nazareth, wo er aufgewachsen war, am Sabbat wie gewohnt dorthin ging und dann reichte man ihm die Schriftrolle und er rollte auf beim Propheten Jesaja, Kapitel 61 ist das dann. Und dann hat er diese Stelle gelesen. Wir können das in Lukas Kapitel 4 nachlesen von Vers 16 an. Und dann liest er diese Stelle und ergänzt sie aber durch einen Satz aus Jesaja Kapitel 58. Und das war auch damals manchmal üblich, dass die jüdischen Schriftgelehrten so verschiedene Bibelstellen zusammennahmen, um damit etwas ganz deutlich zu machen, was in der einen Stelle vielleicht nicht so rauskam, oder um die eine Stelle auszulegen, die andere. Wir haben es oft genug gehört, ich lese es nochmal vor. Jesus nimmt diese Rolle und sagt dann und liest, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und die Blinden, dass sie sehen werden. Und jetzt kommt das Zitat aus Jesaja 58, den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Und dann geht es noch weiter. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Und dann schließt Jesus die, rollt die wieder zusammen, diese Schriftrolle. Im Moment still, setze ich hin und dann sind alle Anwesenden, schauen ihn an. Es war so üblich, dass manchmal diese Leser auch noch was sagten und dann sagt er, ja, jetzt hat sich das erfüllt. Boah, jetzt hat sich das erfüllt? Ja, was ist denn überhaupt gemeint? So. Jetzt müssen wir uns erstmal fragen, erstmal eine Frage, warum stehe ich überhaupt hier? Vielleicht, wenn ihr den Plan wisst, müsste Lydia Steinhauer hier stehen. Aber Lydia ist krank geworden, rief mich am Freitagnachmittag an und hat mir gesagt, sie ist krank, sie kann nicht. Man konnte am Telefon auch schon hören, dass die Stimme für maximal 1 bis 2 Minuten reicht bei ihr. Und so hat sie mich gebeten, heute Dienst zu übernehmen. Und wir haben ja eine Vorlage von Ostern neu erleben. Die Predigten sind alle schon ausgeschrieben, man kann sie schon nutzen. Und ich habe es mir angeschaut und wusste, ich kann nichts mit anfangen. Also es ist ja manchmal so, dass man mit Predigten, die vorgefertigt sind, nicht so gut leben kann oder ich brauche mehr Zeit dafür. Das reicht ja nicht, Freitag mich da rein zu versetzen. Ich muss mich bei der Predigtvorbereitung mich immer reinversetzen. Das muss ich erstmal auf mich anwenden, da brauche ich ein bisschen Zeit für. Gerade wenn ich fremde Predigten lese und die dann präsentieren soll. Und so habe ich ein bisschen zusammengetragen von dem, was ich so auch in der letzten Woche miterlebt habe. Da war ja auch das Thema Ungerechtigkeit oder wahre Gerechtigkeit. Meine Frage zunächst ist aber erstmal, was hat eigentlich Gerechtigkeit mit Ostern zu tun? Die Ostersuche nach Gerechtigkeit. Was denkt ihr, hat denn Ostern und all das Geschehen, was drumherum um Ostern stattgefunden hat, mit Gerechtigkeit zu tun? Wie kommen die von Ostern neu erleben auf dieses Thema? Habt ihr eine Idee? Wenn ihr die habt, leise in euch, dann sagt sie kurz laut, schießt doch los. Geht es euch wie mir am Anfang? Okay, danke schön. Bitte? Ja, okay, super, ja, sehr gut. Ja, danke. Ja, also, danke schön. Also ich fasse mal zusammen, er hat uns gerecht gemacht, er sieht uns durch Jesu Blut, der Vater, und er sieht uns jetzt richtig an. Ja? Da kommen wir, Gerechtigkeit, ja? Hat noch jemand eine Idee? Okay, danke, ja, genau. Also irgendwie hat das nicht immer mit Gerechtigkeit zu tun, ja? Was scheint jedenfalls zu sein, was da passiert? Okay, ja. Danke. Ja, also für jeden, also für alle. Ja. Deshalb hat das mit Gerechtigkeit zu tun. Danke. Er hat Gerechtigkeit besorgt, was uns angetan worden ist. Er hat dafür bezahlt. Das verbindet ihr mit Gerechtigkeit. Danke. Noch die letzte Meldung, ja, kommt jetzt und dann schließe ich erstmal. Ja, bitte. Ja, danke. Also hier dieses Leben ist immer ungerecht, wir finden Ungerechtigkeiten und Jesus fügt das zusammen und da spielt die Ewigkeit, wenn ich richtig verstanden habe, auch eine Rolle dabei, die hilfreich ist. So, danke euch. Wie gesagt, ich stand auch davor wie Ochs vom Berge, habe gedacht, wie passt das zusammen irgendwie so gut im Hinterkopf, theologisch wusste ich ein paar Dinge, aber irgendwie habe ich schon da so meine Mühe und Not ein bisschen mitgehabt. Ich stelle euch jetzt meine Ergebnisse einmal ein bisschen vor. Das ist so ein kleiner Strauß von verschiedenen Erkenntnissen. Zunächst mal beim Text hier, Bibeltext. Was ist eigentlich der Schlüssel hier, habe ich mich gefragt. Und ich glaube, der Satz in Vers 19, ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Das ist so ein kleiner Schlüssel für die ganzen Ereignisse, was das mit Gerechtigkeit zu tun hat. Denn Gefangene sind ja immer noch nicht frei und Menschen werden immer noch unterdrückt. Das Königreich Gottes, was ewig bestehen wird, hat angefangen, ja, wir sehen nicht viel, wir haben im Lied gesungen. Wir haben von Gerechtigkeit gesungen in einem anderen Lied. Ja, aber unser Denken ist doch so eingeschränkt, Gott ist so schwer zu verstehen, das finden wir deshalb vieles ungerecht. Warum können wir von Gerechtigkeit sprechen? Ich glaube, wie sein Schlüssel ist, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Da steht, jetzt beginnt das angenehme Jahr, könnte man sagen. Was ist wohl damit gemeint? Ich glaube, Jesus fügt das bewusst hinzu, auch mit Jesaja 58, Vers 1, den Unterdrückten soll ich Freiheit bringen, weil er da zurückgreift auf etwas, was im 3. Mose 25 steht. Da sagt Gott nämlich seinem Volk, jedes 50. Jahr soll Folgendes eintreten. Wenn ihr Sklaven habt, lasst sie frei. Wenn ihr etwas gekauft habt von anderen, gebt es zurück. Wenn ihr etwas geschenkt bekommen habt, gebt es zurück. Es wird alles wieder nicht auf Null, aber auf dargestellt, auf Anfang an. Von Anfang an, wie es war, wird sein. Da habe ich persönlich ganz gut gewirtschaftet und richtig erfolgreich war und durfte mich einsetzen und meine Energie und reinsetzen. Und der Benjamin, der hat immer gedacht, ach, ich meine nicht so viel, mir reicht alles, was so ist und so. Und langsam, also sicher wurde sein Besitz was weniger. Und dann hat er gedacht, was mache ich jetzt, verkaufe ich doch einen Acker am Johannes. Und ich denke, du hast noch einen Acker. Und dann habe ich noch ein paar Leute, die haben bei mir Geld aufgenommen, die sind meine Schuldner, die müssen für mich arbeiten. Ha, und dann konnte ich das machen. Und ich durfte es machen. Kapitalismus, ja, durfte sein. Und dann, ja, 49, 50. Jahr. Und jetzt geht's zurück. Der Acker. Benjamin zurück. Benjamin ist vielleicht schon tot. Aber seine Kinder bekommen es. Die können wieder anfangen, die haben die Chance auch was zu erwirtschaften. Die bleiben nicht in Armut, die Benjamin vielleicht verursacht hat. Die sind auch nicht immer abhängig von sozialen Abgaben, von Mildtätigkeiten oder von abhängig, dass sie die Ränder der Felder abernten durften. Das gab es ja da, man durfte die Ränder der Felder abernten. Da durfte jemand zu meinem Acker kommen und das abholen, weil er arm war. Ich durfte die nicht nehmen, was am Rande stand. Da gab es also ein Sozialversicherungssystem. Aber das brauchten seine Kinder jetzt 20 Jahre nicht. Und vielleicht dann haben sie schlecht gewirtschaftet, dann brauchen sie es wieder. Aber erstmal nicht. Und meine Kinder kriegten mein Erbe nicht. Die konnten sie nicht sagen, ja, mein Vater hat gut gewirtschaftet, wir haben jetzt schon einen gewissen Reichtum, wie es bei uns ist, ja. Wir glauben, wenn wir unser Erbe haben, das müssen wir unseren Kindern vererben. Sagt Gott, nein, ist nicht der Fall. Das geht zurück. Ein fantastisches Wirtschaftssystem. Wenn wir das hätten, eine Mischung zwischen, sagen wir, Kapitalismus und kommunistischen Ideen, dann würden wir sehr gesund leben können. Das ist übrigens was, was ein tschechischer Wirtschaftswissenschaftler, früherer Berater von dem Präsident Havel, in einem Buch beschrieben hat. Wo er gesagt hat, das wäre ein gerechtes Wirtschaftssystem. So. Und ich glaube, darauf spricht Jesus jetzt an. Und das bedeutet Gerechtigkeit. Nicht, dass immer alle alles gleich bekommen und dass immer alle gleichen Lebensstandard haben, aber es gibt dann Zeiten, wo etwas wieder zurückgestellt wird auf den Anfang und für alle das wieder neu starten darf, was Gott ursprünglich festgelegt hat. Ob das dann immer gleich war, die gleichen Äcker und die gleichen Größe der Felder, was man hatte, das kann unterschiedlich vielleicht gewesen sein. Das weiß ich jetzt nicht, wie das eingeteilt war. Aber es geht dahin zurück, an die Stelle, wo Gott gesagt hat, jetzt fängt es an. Und die Unterdrückten, die hier den Freiheit bringen soll, denen soll ich das bringen, sagt Jesus hier. Die Armen soll ich gute Nachricht bringen, Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind. Das sind wahrscheinlich auch Menschen, die die Schuldner gewesen sind und die jetzt, denen gesagt wird, deine Geldschulden sind erlassen. 50. Jahr. Ja? Wäre doch toll, ja. Du hast Schulden bei der Bank und dann 50. Jahr, sagt die Bank, alles klar, Schulden sind gelöscht. Ob dann so Banken das machen würden heutzutage. Und den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Und dann ist interessant, in Jesaja Kapitel 58 geht es nämlich darum, dieser Satz bedeutet auch, dass das Volk handeln soll. Dass nicht nur Gott etwas tut, sondern das Volk, dass die Menschen auch sind, in der Lage sind, was zu tun. Die beschweren sich nämlich dort und sagen, Gott, du bist ungerecht. Und dann sagt Gott, warum bin ich ungerecht? Ja, wir fasten doch, wir strengen uns an, wir versuchen dich zu bewegen, zu zwingen, unseren Willen zu tun. Und Gott sagt dann, das ist ein richtiges Fasten. Lasst die Gefangenen frei. Gebt den Armen, was ihnen zugehört. Und die Unterdrückten sollen befreit werden. Ich kürze ein bisschen ab. Und dann werde ich einen Bund mit euch schließen. Ich werde mich mit euch verbünden. Und da fängt Gerechtigkeit an. Gerechtigkeit bedeutet nämlich im Alten Testament oft ein Verhalten, das einem Gemeinschaftsempfinden entspricht. Es wird eine Gemeinschaft geschlossen und dieser Schluss der Gemeinschaft bedeutet Gerechtigkeit und alles, was diese Gemeinschaft fördert, ist gerechtes Verhalten. Das ist der Maßstab. Denn bei Gerechtigkeit ist immer die Frage, was ist der Maßstab? Wer bestimmt, was gerecht ist? Und im alttestamentlichen Denken, und das geht, und ich glaube, Jesus spricht ja darauf an, der Maßstab ist dieses Bundesgeschehen. Alles, was geschieht, damit diese Gemeinschaft entstehen kann und leben kann, ist gerecht. Und alles, was das hindert, ist ungerecht. Und das finden wir in vielen alttestamentlichen Gesetzen und Geboten auch verankert. Das ist der Hintergrund oft, dass es darum geht, wird hier Leben gefördert oder gehindert und sogar getötet. Da kommen wir ein bisschen in Gerechtigkeit und Anne hat schon ein bisschen gesagt, was Gerechtigkeit sein könnte. Denn am Kreuz von Golgatha schließt Gott einen neuen Bund mit uns. Und alles, was diesen Bund fördert, ist gerecht. Und da könnten auch Taten sein, die schmerzhaft sind, die wir als ungerecht empfinden. Ja? Danke ja, für die Bemerkung. Ja? Wir finden das ungerecht, dass da Jesus sterben musste, einer für andere. Und das findet man ja auch in theologischen, dicken theologischen Büchern, die Stellvertretung Christi, was für eine blutrünstige Geschichte. Es fing damals vor 50, 60 Jahren an und durchzog viele theologische Anschauungen und Konzepte. Stellvertretung, das darf nicht sein, das ist ungerecht. Aber diese Stellvertretung fördert Gemeinschaft, fördert einen Bund. Es sorgt dafür, dass das, was den Bund stört und kaputt machen kann, Sünde, zusammengefasst, gestraft wird, verurteilt wird, weggetan wird sogar. Zugedeckt, nicht nur zugedeckt wird, sondern weggetan wird. Und deshalb ist dieses zunächst mal dem ungerecht erscheinendes Verhalten, dass da jemand gestraft wird für etwas, was er nicht getan hat. Von Jesus wird gesagt, er war ein Mensch wie wir, doch ohne Schuld, ohne Sünde. Er wird für etwas gestraft, was er nicht getan hat, was nach unserem Maßstab ungerecht wäre, ist nach dem Maßstab, wie Gott Gerechtigkeit ansetzt, gerecht und richtig. Dokumentiert wird das durch die Auferstehung. Deshalb, wenn wir von Kreuz reden, müssen wir von Auferstehung reden. Und wehe, wir vergessen das, dann sind wir schiefgewickelt. Wehe, das ist nur nicht bewusst. Und ich glaube, da haben wir oft Nachholbedarf, merke ich bei mir selbst, die Tatsache, dass Jesus lebendig ist, lebendig da ist, wirkt. Nicht nur, das sind nicht alleine Geschichten, sondern er ist da, neben mir, ob ich ihn spüre oder nicht. Er ist gegenwärtig. Das zu vergessen, ist Grundschuld, ist Sünde. Vielleicht viel schlimmer als irgendwelche Lüge oder Mord oder irgendwas anderes, was wir als schlimm deklarieren würden. Und die Tatsache, dass wir die Auferstehung, die Lebendigkeit Christi bewusst oder vielleicht oft unbewusst nicht vor Augen halten, ist praktizierte Gottlosigkeit. Und das ist unsere fromme Gottlosigkeit. Wir alle, ich glaube, sind davon extrem betroffen. Deshalb sind alle anderen Menschen, die irgendwie Sünder sind, egal was sie getan haben, gar nicht so schlimm vielleicht, wie wir meinen. Es kommt ja immer die Frage auf, kam bei dem Thema auch, dass wenn Jugend war, durfte ein Mann wie Hitler, wir können sagen heute ein Mann wie Putin, kann der überhaupt in die Ewigkeit kommen, wenn er Christus annimmt, was der alles getan hat? Das ist eine schwierige Frage, es gibt auch nicht so eine einfache Antwort, aber mindestens in die Richtung will ich mal deutlich machen, dass es in Gottes Sicht viel schlimmere Sünden vielleicht noch geben kann, als ein Putin oder sonst einer begehen kann. Oder besser gesagt, die Sünden können wir nicht klassifizieren. Und ich vermute, ein Mensch wie Putin hat so viel getan, dass er gar nicht mehr auf die Idee kommt, umzukehren. Jetzt stellt sich die Frage nicht. Es ist ja mehr eine theoretische Frage. Kann ein Mann, der Schreckliches getan hat, eine Frau, die Furchtbares angestellt hat, überhaupt in die Ewigkeit kommen? Manche Frauen, die abgetrieben haben, fragen sich das ja auch. Ja, das geht. Ohne weiteres. Denn unsere fromme Sünde, meine fromme Sünde ist vielleicht viel, viel schlimmer in Gottes Augen. Und trotzdem gibt es dafür Vergebung. Christus starb für alle Sünden, heißt es. Das Lamm Gottes, das für die Sünden der ganzen Welt stirbt. Für jede Sünde. Und da kann ich nicht sagen, das ist größer oder weniger groß. Und das, daran zeigt sich die Gerechtigkeit Gottes, dass Gott sagt, er ist für alle gestorben. Und Gott macht da nicht den Unterschied zwischen großen und kleinen Sünden. Und Kavaliersdelikten und Bankkrediten. Ja, die Banker in Credit Suisse, ja, die ziehen sich die Bonis in die Tasche und haben korrupte Dinge gemacht, haben zugelassen, dass Geld gewaschen wurde. Ja, die Schweizer Bank, die jetzt im Gespräch ist letzte Woche. Das sind doch ungerechte Leute. Nach unserem Verständnis, ja, nach unserem Moralmaßstab. Aber wer legt fest, und jetzt komme ich mit dem nächsten Punkt noch, ein bisschen meine Erkenntnisse, wer legt eigentlich fest, was Gerechtigkeit ist? Und wenn wir Menschen sagen, Gott, das ist doch ungerecht, dann legen wir den Maßstab fest, aber er sagt es dir, ein kleines Experiment für euch. Steht mal bitte auf, haltet mal die Hände so und versucht einen rechten Winkel zu bilden. Mach das mal kurz, ja, dann hat er wieder durchgepustet. Versucht mal einen rechten Winkel zu bilden mit euren Armen, so rechter Winkel hier. Ja, so. Und kriegt das gut hin? Ist das ein rechter Winkel, den ihr habt? Ja. So, ich sage jetzt, aber das ist jetzt der rechte Winkel, behaupte ich jetzt, ja, weil ich den nicht richtig hinkriege oder so ist der rechte Winkel oder so. Ja. Wer legt den Maßstab jetzt fest, was ein rechter Winkel ist? Ja, wir brauchten ein Geodreieck, ja, ein großes Dreieck, dann könnte uns das wieder machen. Aber wer sagt denn, dass 90 Grad ein rechter Winkel ist? Haben wir irgendwann mal festgelegt. Dankeschön, ja. Und alle richten sich danach in unserer Welt. Ist auch vernünftig in dem Bereich. Wir legen Sachen willkürlich fest. Und dann sagen wir, wer sich daran hält, ist gerecht. Und ich kann dann schnell sagen, von mir aus, das ist ein rechter Winkel, und behaupte steif und fest, jetzt bin ich gerecht und richtig. Wenn man es genau nachmessen würde, wird vielleicht was anderes rauskommen. Und ich glaube, ihr Lieben, so machen wir es in Moral und Ethik und bei vielen Dingen auch. Ich jedenfalls. Und ich glaube, viele andere auch. Ich stelle einen Maßstab auf und sage, und das ist dann gerecht, wenn ich mich daran halte und merke gar nicht, dass ich doch nicht ganz richtig mich dran halte. Und andere halten sich ja sowieso nicht dran. Die sagen, rechter Winkel ist 120 Grad und leben danach. Und dann reden wir über Ungerechtigkeit und haben ganz verschiedene Maßstäbe im Kopf. Ja, letzte Woche, gestern, wer klebt sich wieder fest am Elbufer? Einige aus der letzten Generation. Wer wird jetzt groß auftreten und sagen, das ist ungerecht, ungesetzt? Irgendein Innenminister. Sie verstoßen offensichtlich wohl gegen irgendwelche Gesetze, die schriftlich festgelegt sind. Ja? Und dann sagen irgendwelche Männer meines Alters ganz empört, das ist doch ungerecht. Und berufen sich auf irgendwelche Gesetze und stecken die noch ins Gefängnis. Diese jungen Leute sagen, so wie ihr lebt, ihr 60-Jährigen, ich bin schon 61, ihr 61-Jährigen, das ist ungerecht. Da gibt es zwar kein Gesetz, das es behauptet, aber so ein menschliches Verständnis ist ungerecht. Ihr habt alle Ressourcen angezapft und verbraucht. Ihr habt die Umwelt verschmutzt. Wir haben keine Chance, nochmal 50 Jahre so zu leben. Und nicht nur wir, sondern viele andere auch. Vielleicht stimmt es nicht. Aber das ist im Moment die Haltung. Und da steckt vielleicht Angst und Sorge dahinter. Und dann kommt jemand anders mit so irgendeinem Knüppel des Gesetzbuch und behauptet, das ist furchtbar und finde ich furchtbar, wie dann die jungen Menschen beschimpft werden. Ich finde auch nicht ganz in Ordnung, wie sie es machen, aber da prallen zwei Vorstellungen von Gerechtigkeit aufeinander. Und die finden nie zusammen, werden sie immer streiten, wenn man nicht anfängt zu reden. Und dann haben drei Oberbürgermeister von verschiedenen Städten angefangen zu reden. Und dann tauchten auch schon wieder andere auf und sagen, das ist aber ungerecht, weil die lassen sich jetzt erpressen. Und da merken wir, wie in unserem Land schon Vorstellungen von Gerechtigkeit ganz unterschiedlich sind. Und wir selbst da schon aufeinander Welten prallen und man nicht zusammenkommt, weil man nicht zurücktritt und überlegt, was verstehen wir eigentlich unter Gerechtigkeit? Genauso, was verstehe ich unter Klimagerechtigkeit? Weiteres Beispiel, wo ein Begriff immer benutzt wird. Oder soziale Gerechtigkeit. Was versteht der Redner eigentlich darunter? Und was versteht die, die es hört, die Zuhörerin in dem Moment darunter? Und schon kommt man nicht zusammen. Und das ist bei dem Thema, wie Gott gerecht ist, auch unterschiedlich. Ich sage irgendwas, dass Gott gerecht ist oder ungerecht und weiß oft gar nicht, was versteht Gott unter Gerechtigkeit? Und dann werfen Menschen Gott vor, du bist ungerecht. Und wenn ich vielleicht in einer schwierigen Situation bin, werfe ich auch Gott vor, dass ich ungerecht bin. Und werfe meinen Glauben vielleicht in die Tonne und denke, so ein ungerechter Gott. Und es liegt vielleicht daran, dass ich ein anderes Konzept von Gerechtigkeit, einen anderen Maßstab nehme. Und die Frage ist das überhaupt berechtigt? Ist der Maßstab, den der Innenminister anlegt, im Moment berechtigt? Ist das, wie die letzte Generation im Moment vorgeht und Gerechtigkeit einfach berechtigt? Da müsste man zumindest mal tiefer darüber nachdenken und reden. Vielleicht kommt man da näher, vielleicht auch nicht, aber man hat zumindest sich mal die Mühe gemacht und ist nicht oberflächlich darüber hinweggegangen. Und so ist das im Blick auf Gott und Glaube auch. Ich habe mir zumindest mal die Mühe gemacht, darüber nachzudenken und mit Gott gerungen und gekämpft, vielleicht mal verzweifelt angeschrien, was er ja gut aushalten kann, besser als wir. Und möglicherweise bringt mich das dann viel näher an ihn heran. Und ich entdecke, dass sein Konzept von Gerechtigkeit doch das Bessere sein könnte. Sage ich mal vorsichtig, tief überzeugt bin ich, es ist besser. Aber manchmal bin ich doch nicht immer überzeugt. Ja? Denke ich, Gott, könnte doch was ein bisschen von meiner Gerechtigkeit bei dir sein. Und dann gibt es so kleine Diskussionen. Jesus hat ja sehr deutlich gemacht, was ich hier sage und tue, diese Form, die ich verkünde, kommt nicht von mir. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Ist der Geist des Herrn jetzt weg? Frage. Müssen wir Jesus nachmachen? Nein. Aber der Geist des Herrn ist noch da, der Heilige Geist. Und wir sind theologisch schon überzeugt, er lebt in uns, er lebt unter uns, er wirkt. Wenn dieser Geist da ist und dieser Geist diesen Jesus gesandt hat, kann ja die Frage aufkommen, wozu sendet er uns als Gemeinschaft hin, dass wir das angenehme Ja des Herrn verkünden? Was bedeutet das für uns im Blick auf Gerechtigkeit? Was bedeutet das für mich persönlich im Blick auf gerechtes Handeln und Gerechtigkeit in dieser Welt? Und im Blick auf Gott, was ich mich frage, wird diese Gerechtigkeit Gottes, wie wird sie in dieser Welt sichtbar? Und ist diese Welt, und wie spricht die Welt von Gerechtigkeit, deckt sich das ein bisschen mit dem, wie Gott Gerechtigkeit sieht? Wie komme ich da weiter? Nur durch das Wirken des Heiligen Geistes, glaube ich. Nur, dass er uns sendet, dass er dich sendet in die ungerechten Strukturen dieser Welt und Systeme. Denn die sind ungerecht in vieler Hinsicht. Und deshalb sind wir Menschen auch oft ungerecht. Und sind oft nicht die Menschen, sondern die Strukturen und Systeme und die Mächte, die dahinter stecken. Wir können auch sagen, Dämonen und geistlichen Kräfte, die dazu führen, dass Ungerechtigkeit auch bleibt. Und da kann einzig der Geist Gottes etwas wirken und schaffen. Denn all unser Handeln, wenn wir versuchen, eine möglichst gute und absolute Gerechtigkeit zu schaffen, führt es zu Ungerechtigkeiten. Und meistens zu Blut und Tränen. Und wiederum zu Gewalt. Weil ich muss den, der anders Gerechtigkeit versteht, doch mit aller Macht und Kraft davon überzeugen oder zwingen, endlich die Gerechtigkeit zu leben, die ich bin. Oder mit moralischer Kraft und Überheblichkeit. Das machen wir im Moment als westliche Nationen gegenüber den anderen Völkern, dass wir eine gewisse moralische Überlegenheit haben und sagen, das ist ungerecht, wie die Frauen leben im Nahen Osten. Das darf nicht sein, die dürfen nicht verschleiert sein. Ich karikiere ein bisschen, aber das kommt bei den Menschen dort an, in den Ländern. Eine Überheblichkeit, die von unserem Gerechtigkeitsempfinden kommt und die Frage ist, ob das stimmt. Und da rettet uns nur, bin ich tief überzeugt, der Geist des Herrn. Der Herr, der uns mit diesem Geist gesalbt hat, heißt ja, wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, das bedeutet Salbung, der sendet uns. Und die große Frage, die für mich da aufgetan hat, mit der schließe ich auch, wohin sendet er mich? Und wozu sendet er mich? Und die zweite Frage, wohin sendet er uns als Gemeinschaft? Und wozu hat er uns gesandt als Gemeinschaft? Das ist für mich eine offene Frage. Ich hoffe, wir finden gute Antworten, damit wir eine Gerechtigkeit in dieser Welt einbringen und leben, die tatsächlich göttlich ist. Oder wir können auch sagen, geistlich ist. Amen. Ich bete. Dein Denken sprengt unser Denken, mein Denken, lieber Vater. Und oft denke ich aber, naja, so wie ich gedacht habe und wie ich empfinde auch, so muss das doch richtig sein. Und es ist so schwer, davon überzeugt zu werden, dass ja vielleicht so vieles ungerecht ist, bei mir selbst, durch mein Denken, Empfinden und Fühlen, dir gegenüber und Menschen gegenüber. Und da bin ich so froh, dass wir nicht allein gelassen sind, sondern dass es dein Geist ist, der gesandt hat, der sendet, der da ist, der wirkt und der das bewirken muss, dass dein Königreich ein bisschen sichtbarer wird. Und in diesem Königreich herrscht Gerechtigkeit, da herrscht Frieden, da herrscht Gnade und Erbarmen. Und da herrscht aber auch eine Form von Recht, das unser ganzes Recht übersteigt und auf keinen Fall Unrecht ist. Leite uns, führe uns. Und befähige uns in den politischen und sozialen Auseinandersetzungen, die es auch in unserem Umfeld gibt und in unserem Leben, in unserer Nachbarschaft, Worte deines Geistes zu sprechen und Taten deines Geistes zu haben, sodass wir als Gesandte leben können und Unterdrückte, Zerschlagene und Gefangene frei werden können und in eine Freiheit kommen, die von dir gegeben und von deinem Geist gewirkt und geführt ist. Amen.